Sophia packt den Fächer weg.
Ich pack den Fächer weg. Leider. Ich begrüße euch. Hi. Herzlich willkommen bei Don't Call Me Mutti mit Natalie und Pia. Zwei Frauen, jede Menge Meinungen, ein Altersunterschied von 21 Jahren und ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29. Und eine Gästin. Herzlich willkommen, Antonia. Schön, Danke. Dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch total. Die Natalie ist auf dich aufmerksam geworden über deinen Instagram-Kanal, weil du da öffentlich gemacht hast, wie schwer deine Reise zum zweiten Kind war. Und das fanden wir ganz eindrucksvoll und interessant. Und dann habe ich dich für die Libelle interviewt. Und hau jetzt mal drei Fakten raus, die ich da zusammengetragen habe. Erstens, du bist mit zwei Brüdern in Buxtehude aufgewachsen und einer davon hat eine seltene Erkrankung und damit beschäftigst du dich auch in deiner Psychologie-Doktorarbeit.
Richtig.
Right, okay, habe ich richtig. Nächster Fakt, du hast dich mit circa 14 bei verschiedenen Modelagenturen beworben. Und das hat dann auch geklappt und deshalb bist du zwischen 15 und 19 ungefähr in der ganzen Welt rumgetourt.
Das war meine Hochzeit, ja. Ging noch ein bisschen weiter, aber ja, hauptsächlich.
Ja, und du bist erst vor ein paar Jahren aus Hamburg nach Düsseldorf gezogen und du hast einen Sohn. Und als ihr euch bereit gefühlt habt für ein weiteres Kind, hast du gemerkt, dass es nicht so fluppt. Und dann habt ihr euch nach einiger Zeit eben für diese künstliche Befruchtung entschieden. Und das ist auch die Geschichte, mit der Natalie, durch die Natalie auf dich aufmerksam wurde.
So. Ich will noch mal kurz zum ersten aufgreifen. Buxtehude gibt es wirklich? Das ist kein Witz, ne? Da habe ich so einen kleinen blöden Humor. Kommt von irgendwo her. Wir wollen es jetzt nicht sagen, woher.
Nein, das ist ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt.
Ist bald zu weit von Hamburg eigentlich.
Nee, ist Niedersachsen, aber.
Ja.
Ja, ist um die Ecke. Sind eigentlich jetzt drei verschiedene Themen, die man alle so gut machen könnte, ne? Also, weil ich finde das auch mega interessant mit der Modelkarriere. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen möchte. Ihr habt euch ein bisschen unterhalten. Also, erstmal habe ich das Gefühl, wir haben uns richtig lange nicht gesprochen. Kann das sein? Also so.
Ja, ich glaube, wir haben eine Woche ausgelassen, oder?
Ungefähr. Es ist so lange her. Wie geht's euch beiden? Ich fange mit dir an, Antonia. Wie geht's dir? Weil diese Hitze war jetzt echt richtig schlimm.
Hitze und schwanger. Und no joke.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe am Wochenende noch den Satz gesagt, bin ich froh, dass ich gerade nicht schwanger bin, ich würde sterben.
Ja, würde ich unterschreiben.
Hast du ein paar Geheimtipps, die man teilen kann?
Badewanne mit kaltem Wasser auffüllen und reinlegen. Mhm. That's it.
Das hatte ich mir
schon. Kaltes Handtuch, also nasses Handtuch in den Kühlschrank und dann abends im Bett drauflegen.
Oh ja,
das klingt gut. So habe ich geschlafen.
Aber das funktioniert ungefähr so 10 Minuten, oder? Dann wird
das
Handtuch klamm.
Echt? Wenn man dann die Position ein bisschen verändert, dann kühlt es immer wieder ein bisschen.
Ich habe letztens gelesen, das heißt das ägyptische Laken.
Echt?
Und dann macht man das mit so einem Leintuch wohl und dann bedeckst du dich so damit. Hm. Ich habe eine Wärmflasche ins Eisfach getan, damals mit meiner Tochter und habe dann damit geschlafen.
Du darfst dir da nie wieder heißes Wasser reinfüllen.
Oh.
Die ist jetzt porös von innen.
Oh!
Auch ein guter,
Info. Muss man dann dabei sagen.
Ja, Plastik wird porös von Kälte, deswegen nicht mehr mit heißem Wasser auffüllen.
Weil du es ins Gefrierfach gelegt hast, das war es zu kalt dann. Weil normalerweise wird eine Wärmeflasche auch kalt, wenn sie kalt wird.
Nein,
ja,
ich habe es ja
so richtig kalt.
Ja. Ich habe es ja einfrieren lassen, wie so ein Eisblock. Ui, und den habe ich mir dann zwischen die Knie gelegt.
Neue Wärmflasche.
Gut, das ist gut zu wissen. Wir haben Körnerkissen, aber okay. Wie geht's dir, Pia?
Mir geht's jetzt auch wieder wesentlich besser. Ich bin ja eigentlich so ein Sommermensch. Ich mag Hitze, ich mag's, wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne knallt. Ich habe am Samstagvormittag total mit Werf meine Kellertreppe geschrubbt, weil wenn es so heiß ist, dann trocknet alles so schnell und dann macht es so Spaß zu schrubben draußen. Also so bin ich. Aber jetzt die letzten Tage waren für mich auch zu viel, muss ich echt sagen, weil es in der Nacht eben gar nicht abgekühlt hat. Und ich habe auch keine Tricks. Ich war zu faul für die Geschichte mit der Badewanne. Ich war misstrauisch wegen Laken und nass und im Bett und so. Also war kurz davor, in den Keller zu gehen. Aber dann habe ich gedacht, da kriegst du den Rheuma-Gichtanfall, wenn es im Keller schläft. Das will ich auch nicht.
Ich sag, die einzige Freude, die ich hatte bei diesen Temperaturen, ich habe Wäsche gewaschen, die rausgestellt und nach 2 Stunden war die trocken.
Und backen soll auch toll sein. Hefeteig, der geht gut auf.
Mein Mann hat so einen Sauerteig, den der immer so züchtet. Und der cool, macht dann immer so ein Gummiband rum, damit er sieht, wie der hochgegangen ist. Und der ist gewachsen wohl, ja.
Ja.
Ich habe das Coolste gemacht. Ich habe so einen Auflauf gemacht für mehrere Tage. Und dann habe ich die Teile vom Auflauf, die ich warm haben wollte, habe ich einfach draußen in den Garten gestellt. Weil ich keine Lust gehabt habe, den Herd anzumachen. Also den Ofen. Das war wirklich cool. Also das war richtig schön. Sonnenenergie vom Feinsten.
Oh Gott, oh Gott.
Oh ja. Mein Gott. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Also vor ein oder
das nicht.
Genau, ist es nicht.
Es ist erst Juni, ne? Noch ja. Ist Juni. War vor ein oder zwei Jahren, da waren wir bei der Familie in Irland und dann wir sind gerade aus der Hitze geflohen und dann saß ich auf der Couch und dachte so, oh, mir ist ein bisschen kalt. Oh, mir ist ein bisschen kalt. Und dann saß ich richtig auf der Couch, hab gefroren. Und hab da aber so richtig drin gesessen in dieser Kälte. Ich dachte, oh, genau. So, nach einer halben Stunde habe ich mir dann eine Decke geholt. Oh. Also ich möchte jedes Jahr aufs Neue, denke ich mir, für diesen Sommer. Ich nehme das jetzt an. Ich werde jetzt so ein kleines Sommergirl, weil ich eigentlich den Herbst lieber mag. Und ich will das jetzt richtig fühlen und die Hitze macht mir nichts. Aber
bis der Kreislauf kommt.
Ja. Ne? Also ein Nachbar von uns, der ist wohl ein bisschen zusammengeklappt. Oh. Und das ist dann auch nicht cool.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir als normale Menschen einfach uns nicht so anpassen können an die Hitze. Wir müssen ja weiter funktionieren. Wenn ich jetzt irgend so ein Tier wäre, dann würde ich halt in die kühle Höhle.
Gewöhnt,
genau. Du würdest halt nichts machen, aber du musst ja weiter aufstehen, funktionieren, arbeiten. Das ist das Problem.
Und dann nochmal zurück zur Schwangerschaft, ne? Musst du eh schon alles machen?
Da ist nur ein Kleinkind, das mir gar nichts von der Hitze gefühlt.
Echt?
Mir ist das alles egal.
Haben wir schon gesagt, wie alt dein Sohn ist? Kindergartenalter.
Ja, der wird bald 4.
Ah. Nee, die springen weiter rum, ne?
Also Kälte und Hitze, das interessiert die nicht.
Nee?
Nö.
Ist dann bei dir in einer Kita okay?
Hm. Es ist auch aufgeheizt.
Ja. Ach ja. Oh Mensch, die tun mir da auch leid.
Ja.
Sollen wir mal weitermachen? Erstmal hier im Text. Wir haben immer eine Glanzstunde. Die ist meistens wirklich ernst gemeint. Eigentlich hat das ein bisschen ironisch angefangen, wo wir dachten, wir teilen so ein paar Fails, sag ich mal, und dann kann man so ein bisschen über sich lachen, aber es hat sich doch darin entwickelt, dass es wirklich was Positives ist und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man achtet ja mehr so auf die Fehler, die man selber macht, aber dann mal zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht, ne, das ist eher selten. Egal, das ist heute ironisch, was ich mitbringe. Naja, meine Glanzstunde. Ich meine, ich fand das so witzig, weil wir, bist du auch Millennial? Sind wir beide Millennials?
Gott,
du bist ein bisschen jünger als ich.
Ich bin werd jetzt 31.
Naja, wahrscheinlich 35. Noch. Ja, so gerade, ne?
Ja.
Grenze. Aber man sagt ja so über uns Millennials, dass wir selber denken, dass wir so ein bisschen jünger sind, als wir sind und auch auf jeden Fall für Mitte 20 durchgehen, wenn man so über die Straße läuft. Und dann bin ich letztens zur Arbeit gefahren, auf meinem Fahrrad, mit meinem Rucksack und alles dabei und bin in so eine Fahrradprüfung reingeraten. In welcher Klasse macht man das? In der vierten?
Ja.
Bin auf einmal so reingeraten. Aber die haben auch alles blockiert, wo ich lang musste. Und dann bin ich da irgendwann so mitgefahren. So hinter einer, vor einer. War ich da so in der Reihe. Und dann war es so lustig, die Frau, die Lehrerin, es waren junge Mädchen, ich. Und dann weiß ich nicht. Und dann der Junge, sie so, okay, du Mädels, achte da und darauf. Und ich so, ja, okay. Und dann fuhr ich weiter und sie so, oh, sie gehören ja gar nicht dazu. Ich so, nein. Aber das ist vielleicht nicht sofort aufgefallen. Das war so ein kleiner Kick, dachte ich, guck mal, vom Balpen sehe ich doch noch sehr, sehr jung
vierte
aus.
Klasse.
Ich meine, Fahrrad doppelt so groß und alles, aber egal. Mädels, achtet ihr da drauf?
Und ich so, ja, klar.
Ja.
Mach ich es nicht gut?
Oh, das war's schon. Das war halt eine kurze.
Das war eine kurze Glanzstunde.
Ja, das war sehr witzig. Das sind die kleinen Dinge im Leben.
Mhm.
Aber dafür haben wir jetzt auch viel, viel mehr Zeit. Ich bin immer noch am Fächern hier.
Klingt auch gar nicht hektisch, was du da drüben machst. Ich glaube, das ist echt viel anstrengender, als wenn du einfach ruhig sitzen würdest.
Oh, bei mir ist so warm, wirklich. Okay, ich versuch's. Haben wir heute auf jeden Fall mehr Zeit für unser Thema, Überthema Familienplanung. Wir haben gestern, Pia, wir haben gestern schon mal so ein klein bisschen telefoniert, wie und was, ne? Und dann dachte ich, wir brauchen auf jeden Fall, weil ich finde an sich das Thema so ganz kleinteilig, IVF kann man noch sagen, das steht nochmal für In-Vitro-Fertilisation.
Richtig.
Fertilisation, bravo.
Millennials.
Das finde ich an sich als Thema schon mal also so interessant und so wenig besprochen, weil ich kenne auch selber in meinem Umfeld super viele, die, muss man sagen, darauf zurückgreifen mussten, ne, kann man so sagen. Und aber als Überthema auch erstmal Familienplanung, finde ich, das ist dann so ein Moment, wo du merkst, man sagt immer Familienplanung, Familienplanung, aber es ist wirklich eine Planung, die dahinter steckt und gar nicht mal so eine romantische Vorstellung von, ah, wir kriegen jetzt ein Kind und da ist es, sondern da gehört ganz viel Krams dahinter. Da gehört dahinter, wie machen wir es finanziell? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Wann ist vielleicht kein guter Zeitpunkt? Ich meine, es kommt mal, wie es kommt, aber meistens ist man ja doch in der Situation, dass man sich hinsetzt und sagt so, wo stehen wir, wo sehen wir uns und all dies, das. Und wenn dann eben es nicht so klappt, wie man meint, dann ist es doch wirklich eine arge Planung. Du lachst schon so. Warum?
Ich lach schon so. Warum? Weil ich als Anti-Millennial das nicht so gemacht habe.
Ja, mit deinen 1000 Kindern.
Ich habe auch nicht so geplant, siehste, muss ich sagen.
Aber ich meine, Familienplanung, das ist ja schon ein gängiges Wort, das sagt man so. Wir haben es jetzt auch nicht so geplant in dem Sinne. Aber ich würde schon behaupten, gerade vielleicht, wenn du in einem Job bist, der so eine Karriereleiter auch ein bisschen hat, dann bedarf das Planung.
Mhm. Ich würde sagen, du versuchst es zu planen.
Ja, okay, ja.
Und das meistens kannst du es nicht planen. Also generell ja das Leben, auch so finanzielle Umstände und alles, das kann sich ja auch immer sehr schnell wieder ändern. Also man versucht mit den Dingen, die man gerade hat, das zu planen und irgendwie die Kontrolle zu behalten und dann kommt das Leben rein und sagt, ja, läuft aber ein bisschen anders für euch.
Und ich dachte immer, dass Familienplanung eher so ein verschleierndes Wort ist, dass man nicht so direkt zur Sache kommt und nicht sagen will, wie, wollt ihr Kinder, wollt ihr keine, sondern das ist so ein Wort, das niemanden so beleidigt oder niemanden so direkt dass man niemanden so vor den Latz knallt. Das ist einfach so ein nettes, freundliches, harmloses Wort. Ich habe nie überlegt, dass da wirklich so Plan drin steht, sondern es war immer für mich so ein Synonym für diese ganze Kinderthematik.
Ich glaube, es kommt aber auch auf die Situation an. Also manche Familien müssen bestimmt genau planen, so in welcher Lebensphase, finanzielle Umstände, was ich es für Belastungen noch gibt, dass man da genau überlegt, wann man denn anfängt, Kinder zu kriegen, weil es ist ja eine riesen Lebensveränderung.
Ja.
Das realisiert man auch richtig erst, wenn sie da sind.
Du hast, Pia, du hast Fakten rausgesucht. Willst du damit erstmal starten?
Ja, die sind jetzt nicht so großartig, die Fakten. Ich habe einfach gedacht, das ist ganz lustig zum Einsteigen. Also meine Fakten, die ich gefunden habe, ist Nummer 1. Pro Zyklus beträgt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, 25% ungefähr. Das fand ich schon mal spannend insofern, als dass, wenn man jetzt vor der Familienplanungsphase ist, dass man eigentlich denkt, man braucht nur irgendwie was falsch machen und zack, sofort ist man schwanger. Das ist so die andere Perspektive, die man als junger Mensch hat, oder?
Ich finde das ultra wenig.
Ich auch, total. Deswegen hat es mich gewundert. Im Durchschnitt dauert es 4 Monate, bis eine Frau schwanger wird. Das macht dann eigentlich Sinn mit diesen 25%.
Im ersten Jahr klappt es eigentlich bei den meisten.
Genau.
93%.
Genau, ungefähr 90% steht da. Innerhalb des ersten Jahres werden ungefähr 90% der Frauen mit Kinderwunsch schwanger. Das finde ich wieder schnell eigentlich, weil man eigentlich viele Leute kennt, bei denen es anders ist. Die Fruchtbarkeit sinkt bei Frauen ab etwa 35, brauche ich nicht sagen. Das ist die berühmte biologische Uhr, die man da immer ticken hört, das weiß eigentlich jeder.
Ab dann ist es auch eine Risikoschwangerschaft, oder?
Ab 35 schon?
Ich meine schon.
Okay.
Dann hast du nochmal andere Untersuchungen.
Mhm. Ja, und in Deutschland bekommen Frauen statistisch mit 30,1 Jahren das erste Kind derzeit. Das waren meine statistischen Fakten. Und jetzt habe ich gedacht, das leitet man ganz gut über, wie es bei uns diesbezüglich so war.
Ja, also ich glaube, bei mir trifft das fast alles nicht zu, weil mit beiden, also weil mit meiner Tochter, da war ich 26, hatten wir schon mal, ne? Du ja auch.
Mhm.
Und ich glaube, mit beiden Kindern hat es beim ersten Mal geklappt direkt.
Das ist ein Wunder.
Das ist mir klar, ja. Das ist mir klar. Also ich will jetzt sagen, mir ist bewusst.
Aber ich glaube, dass das auch ein Schock sein kann.
Ja, also weil da denkst du dann, okay, dann geht's jetzt los und dann so, oh shit, Moment, da war ich jetzt noch nicht drauf eingestellt. Das war ein Tacken zu früh.
Ja, so ging es mir auch. Also mit einem Tacken zu früh kann ich nicht unbedingt unterschreiben. Bei mir war es auch so, dass ich Freunde hatte, bei denen es irrsinnig lang gedauert hat, bis die schwanger waren. Und dann haben mein Mann und ich geheiratet und haben gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Und das war dann sofort so zack, oh, okay, ja, dann ist es jetzt so.
Und wie war das denn bei euch? Also jetzt, du hast deinen Mann kennengelernt, ihr habt erstmal den klassischen Weg, geheiratet, so, na, all das. Und dann denkt man sich, okay, Kind, ihr habt das Kind bekommen. Ging das schon schnell oder hast du dir da schon gedacht, oh je?
Also es ging jetzt nicht so schnell. Es war noch im Rahmen der Statistik.
Im normalen Jahr.
Im normalen Jahr. Also es waren so, ich glaube, 7 Monate damals, weiß ich, weil ich würde sagen, man macht sich nach ungefähr 3-4 Monaten Gedanken, woran es denn jetzt liegen könnte, dass es jetzt eben nicht klappt, weil man davon ausgeht, dass es relativ schnell klappt, weil man sich sein Leben lang Mühe gibt, nicht schwanger zu werden. Und dann legt man es drauf an. Und ich hatte damals auch schon sehr lange die Pille abgesetzt. Also da war eigentlich auch alles in Ordnung. Und dann klappt es halt eben nicht. Und im Umfeld hört man dann viele Geschichten, wo es halt schnell geklappt hat oder direkt geklappt hat. Auf dem ersten Kontakt, würde ich sagen, rücken die meisten nicht damit raus, wenn es länger gedauert hat, sondern erst, wenn man wirklich über das Thema spricht oder selber eben eine Geschichte hat, die man mitbringt und offen darüber spricht, dann sprechen mehr Leute offen darüber. Nee, genau, damals war ich auch 26 und es hat so 7 Monate gedauert. Da habe ich dann schon mal die Hormone checken lassen, so die ersten Sachen, die man vielleicht mal so anteasert, aber dann hat es so geklappt, genau. Und das Zweite, da brauchte ich dann ein bisschen mental, um klarzukommen in der Mutterrolle und um mir darüber bewusst zu werden, will ich ein zweites Kind, wann will ich ein zweites Kind. Ich brauchte für mich auf jeden Fall erstmal so 1-2 Jahre Zeit, auch nach dem Abstillen nochmal Zeit, wieder ich zu sein, irgendwie beruflich, aber auch mein Körper und meine Freiheiten. Und dann hatte man sich entschieden und hatte natürlich trotzdem erstmal die Hoffnung, dass es diesmal vielleicht direkt klappt. Ja.
Hast du mit der ersten Schwangerschaft, mit dem ersten Kind da auch noch ein bisschen gemodelt?
Ja, also ich war noch aktiv am Modeln, auch während der Schwangerschaft teilweise noch und auch nach der Geburt auch noch. Es ist so ein bisschen ausgeschlichen in der Zeit. Also es war einfach weniger. Gerade Schwangerschaftsjobs gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer. Und da natürlich erstmal mit Geburt und Wochenbett und körperliche Veränderungen, da passt man dann auch nicht mehr ins Modelraster.
Ja.
Aber nach 4 Monaten hatte ich tatsächlich meinen ersten Job wieder und dann war es so peu à peu.
Ja, das ist so krass, ey. Ich glaube, nach 3 oder 4 Monaten haben wir so ein Familienshooting gemacht, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich war da wirklich wie auf Drogen. Wenn ich mich da jetzt noch dran erinnere und diese Bilder sehe und ich weiß noch, wie ich so manche Sachen nicht gecheckt habe und das war alles wie in so einer, nicht in so einer Blase, wie in so einer Wolke, nicht in einer Wolke, wie heißt das?
Warte eigentlich.
Ja, aber so döselig und ich habe manche Sachen nicht kapiert und das war alles nur so, also das könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da jetzt für irgendjemanden model.
Ich bin einfach nach Berlin gefahren.
Wahnsinn.
Gepumpt.
Ich kann es mir körperlich nicht vorstellen. Also das hat ich hatte blöderweise auch davor eine Freundin, die hat mir erzählt, sie ist aus dem Krankenhaus und hat ihre alten Jeans wieder angezogen und alles war gut. Ich bin aus dem Krankenhaus und habe mich mit meinen Schwangerschaftsklamotten noch umgeschlagen, weil das war also total weich. Und also nach 4 Monaten dann wieder so ein Modeljob, höchstens für Zelt, Outdoor, Equipment. Also ich bin das Zelt oder so. Aber nicht wirklich, wo ich da so körperlich irgendwie präsent sein müsste.
Ja, aber es ist doch schon absurd, oder? Schwangerschaft und Geburt und das alles. Das ist so eine krasse Erfahrung und so eine intime Erfahrung. Und trotzdem ist das eins der Sachen, was irgendwie allgemein gut für alle ist. Wo man dann, wie du schon sagst, ne, dann fragen Leute nach oder fragen nicht nach und erzählen es dann erst später, wie lange es jetzt gedauert hat, dies, das. Und auch solche Geschichten wie, oh, ich habe in meine Hosen gepasst. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, das sind eigentlich Informationen, die braucht keiner.
Mhm.
Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also das ist...
Es ist zweischneidig. Also einerseits tun dir solche Hosengeschichten, tun dir nicht gut. Wenn dir jetzt jemand ehrlich erzählen würde, ich habe Monate gebraucht, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe, das wäre weitaus nützlicher als zack, zack und ich bin raus aus dem Krankenhaus mit meiner alten Jeans.
Ja.
So, also ich glaube, es ist unterschiedlich, oder?
Wie das ehrlich ist aber auch unterschiedlich. Also es gibt ja wirklich Erfahrungen, die, also ich habe auch, ich glaube, nach 4, 5 Monaten das erste Mal gedacht, okay, jetzt glaube ich, bin ich langsam angekommen in der Mutterrolle und dem neuen Alltag. Also angekommen in Anführungsstrichen. Und dann gibt es aber auch Freundinnen, die stecken das total locker weg. Also es ist, glaube ich, super individuell und das nicht, weil sie nur die schönen Sachen erzählen und das irgendwie verschönigen oder sowas, sondern das ist deren Erfahrung. Und das darf ja auch irgendwie beides sein. Also ich glaube, man sollte sich nicht eben die vergleichen und dann erwarten oder es verschönigen und irgendwie nicht die Realität erzählen, aber es gibt halt unterschiedliche Realitäten.
Ich werde mich heute noch daran erinnern, ich erinnere mich heute noch daran, da haben wir Leute besucht, Freunde, und die hatten ein Kind, auch ihr erstes Kind, so wie wir damals, und wir haben die besucht und ich habe irgendwie gedacht, das wird jetzt gemütlich und die wird halt so drauf sein wie ich, so ein bisschen schluffig und lass 5 Grad sein. Und wir kamen da an und es war ein super Picobello und die hatte einen Hefezopf gebacken. Und ich komme mit Hefe gar nicht klar. Und ich würde nie in der Situation einen Hefezopf backen. Ich hatte so eine Hochachtung vor dieser Frau mit ihrem Hefezopf, aber die war halt auch ganz anders drauf. Mhm. Ich glaube nicht, dass die danach zusammengebrochen ist. Ich glaube, die war so.
Mhm. Und habt ihr in der Zeit, also nachdem ihr geheiratet habt, Antonia, und ihr habt dann gesagt, so jetzt versuchen wir es mal mit dem Kind, kamen da auch schon so die ersten Fragen, und wie sieht's bei euch aus mit Kindern?
Nicht konkret tatsächlich. Ich glaube einerseits, ich war ja im, also wenn man jetzt die Statistik anguckt, ja auch noch relativ jung mit 26 oder mit 25 geheiratet und dann war das vielleicht noch nicht so das, was man direkt erwartet hat. Ich war aber auch schon immer eigentlich sehr offen damit. Also mich konntest du mit so einer Frage eigentlich nicht überrumpeln und es kam auch keine unangebrachte Frage in dem Sinne. Ich finde es eher im Verlauf schwierig, also ich finde generell die Frage schwierig, wenn man das einfach random irgendjemandem stellt, wo man die Geschichte eben nicht kennt oder die Person auch nicht kennt, weil die Frage natürlich unangebrachter jetzt in meinem Fall gewesen wäre im zweiten Versuch, wo es lange gedauert hat und sowieso mental super anstrengend war. Deswegen muss man damit eh immer vorsichtig sein, weil man eben nicht weiß, was diese Person jetzt gerade erlebt.
Aber hast du deswegen gedacht, du machst das dann oder du willst dann da bei Instagram auch drüber erzählen, um den Leuten quasi zuvorzukommen?
Nee, das war gerade nicht mein Gedanke eigentlich, sondern eher, ich habe auch vorher schon immer sehr offen meine Gedanken übers Muttersein geteilt und was mir daran schwer gefallen ist. Und ich glaube, das kommt auch durch den Background als Psychologin. Mir ist es sehr wichtig, dass tiefgründig über Themen gesprochen wird und eben wirklich darüber gesprochen wird, was das mit einem macht. Und es ist ja die Veränderung von Frau zu Mutter, ist ja auch nachgewiesen, einfach eine komplett körperliche Veränderung vom Gehirn über Hormone, über alles Mögliche. Und darüber wird meiner Meinung nach zu wenig gesprochen, was das auch mit einem macht. Und da war ich schon immer sehr offen. Und als es dann ans Kind 2 ging, war für mich irgendwann klar, okay, die Reise muss ich auch irgendwie teilen, weil ich bin sicherlich nicht alleine damit. Es gibt noch ganz viele andere Frauen. Und ich weiß auch nicht, wie intim das wird oder wie viel ich genau teilen will, weil da ja auch eben mein Partner ein Teil von ist und ich ihm auch irgendwie seine Privatsphäre geben will, zu einem gewissen Teil zumindest, wie es dann geht. Und ja, dann war das so eine Art auch Lernprozess für mich, was denn geteilt werden kann. Und das Feedback war auch immer sehr positiv, muss ich sagen. Also Instagram kann ja sehr schlimm werden, aber das war tatsächlich, ich glaube, sehr hilfreich für manche.
Also für diejenigen, die jetzt auch noch nicht so wissen, was das alles bedeutet, was da eigentlich so diese Abläufe sind, ne? Ich weiß jetzt bei mir, ich glaube auch in der Familie, also ich habe mehrere Leute, bei denen das nicht sofort geklappt hat. Einmal von Anfang an, dann auch nach einem Kind, so wie bei dir, ne? Und ich weiß noch, ich hatte mit einer gesprochen, die sagte dann, das war natürlich auch ein belastendes Thema für sie. Und sie sagte dann, auf der Arbeit hatte irgendein Arbeitskollege das in so einem Nebensatz gesagt, wo sie dachte, oh, denen ging es auch so. Und das war so eine Erkenntnis irgendwie, ne? Weil du denkst, was stimmt nicht mit mir? Und jetzt bin ich diejenige, die komisch ist oder weiß ich nicht. Deswegen aber erstmal, was passiert eigentlich, nachdem man merkt, irgendwie läuft es nicht, wir brauchen Hilfe? Was sind so die Schritte? Weil Ich finde nämlich auch dieser ganze Prozess mit Hormonen und alles, das ist ja schon richtig krass, wo man noch nicht so viel drüber weiß. Deswegen, du denkst dir, es läuft nicht, warum, was macht man? Wo geht man hin? Vielleicht hört ja auch gerade jemand und denkt, oh, okay, ich könnte da und da mal erstmal Rat suchen. Man muss jetzt nicht direkt einen Termin für die erste Hormonbehandlung machen.
Ja, also erstmal auf jeden Fall zum Frauenarzt und da offen drüber sprechen, wie lange man das schon versucht. Die meisten haben tatsächlich die Regel, oder ich glaube, das geht über die Krankenkasse dann, ab 12 Monaten werden dann eben weitere Untersuchungen bezahlt von der Krankenkasse. Ich hatte zweimal Glück und hatte Frauenärzte, die da nicht so sehr drauf geachtet haben. Am Ende kontrolliert das aber ja auch keiner, wie lange du jetzt schon versuchst, ein Kind zu bekommen. Das heißt, du gehst zum Frauenarzt, sprichst das an. Ich muss auch dazu sagen, es kommt immer auf den Frauenarzt an, wie verständlich die sind. Und das ist auch ein großes Problem, finde ich, dass manche einfach nicht so sensibel sind. Ich bin zu der Zeit hier nach Düsseldorf gezogen, musste mir sowieso einen neuen Frauenarzt suchen und habe dann erstmal 2, 3 abgeklappert, die finde ich, unsensibel waren. Und dann, ich glaube, auch durch meinen Beruf bin ich da auch nochmal sensibler, aber auch konsequenter im Sinne von, dann halt nicht, dann suche ich mir jemand anderen, darauf habe ich keine Lust. Das ist ein sensibles Thema und ich möchte auch, dass damit sensibel umgegangen wird. Trotzdem fühlt man sich in der Situation natürlich scheiße. Also einmal wurde ich abgefrühstückt, ja, aber was soll denn da sein? Und nee, warum sollten wir das denn jetzt untersuchen? Und ich so, ja, warum nicht? Also man kann doch einfach mal meinen Hormonspiegel checken. Was ist daran so verkehrt? Also generell würde ich das vielleicht auch einfach mal gerne wissen. Dann beim nächsten Arzt, die sagte mir dann, dass jede Behandlung, die sie dann machen würden, ich selber bezahlen müsste. Also jeder Ultraschall 50 Euro, Blutabnahmen, pipapo. Und dann bin ich über Kontakte.
Warte, stimmt das so? Oder haben die das?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, weiß nicht.
Ich glaube, es kommt voll drauf an, wie dein Frauenarzt das abrechnet im Endeffekt. Was der da für Gründe angibt. Damit kenne ich mich natürlich auch nicht aus, was da für im Katalog steht oder für Punkte erfüllt werden müssen. Ich habe auf jeden Fall über Kontakte einen Frauenarzt gefunden, wo ich schon von einer Freundin und ihren Freundinnen wusste, dass der gut im Kinderwunsch begleitet. Der hat das alles abgerechnet. Also da habe ich nie einen Cent bezahlt und wir haben stimulierte Zyklen gemacht.
Was heißt das?
Also erstmal machst du Hormone.
Na genau, also wirklich mal so.
Aber wir haben einfach viel gemacht und ich musste nie was bezahlen, das wollte ich dazu sagen.
Okay.
Das heißt, finde einen guten Frauenarzt und wenn du dich nicht gut aufgehoben fühlst, geh zu jemand anderem.
Was nicht so einfach ist, weil Frauenärzte sind auch nicht da wie Sand am Meer. Manche nehmen nicht auf, brauchst wirklich auch Glück.
Ja, aber es lohnt sich, mal so ein bisschen rumzutelefonieren und verschiedene abzuklappern und manchmal geht es dann ja auch immer nur im Quartal und so weiter und so fort, aber es lohnt sich. Dann, also Hormone gecheckt.
Erstmal alles nur bei dir oder auch direkt bei deinem Mann?
2. Schritt war Spermiogramm meines Mannes. Das macht man eigentlich immer direkt als nächstes, um das schon mal auszuschließen, bevor man dann bei der Frau weiterguckt. Beim Mann gibt es aber auch nicht viel mehr zu.
aber kann, weil mit einem Kind hat es, ich meine, das fragen sich ja dann alle, ne? Mit einem Kind hat es ja geklappt.
Was? Ja, das sagen auch alle Ärzte dann. Ja, aber sie war ja schon mal schwanger.
Ja,
das
genau.
Muss ja wieder klappen.
Also
ja,
kann dann aber in der Zeit, also jetzt irgendwie beim Mann dann zum Beispiel, sich was verändern?
Ja, es kann sich beim Mann was verändern, beziehungsweise es kann auch schon beim ersten Mal, ich sage mal, ein schlechtes Spermiogramm gewesen sein. Man hatte Glück.
Und war es einfach Glück.
Und immer eine schwanger geworden. Und beim zweiten dauert es länger. Man checkt und merkt, oh, ist eigentlich gar nicht gut. Die Chancen liegen gar nicht so bei 20%, sondern vielleicht bei 4% oder 1% pro Zyklus. Und das wusste man vorher einfach nicht. Genauso bei der Frau. Du kannst ja eine Infektion einfangen, dann ist dein Eileiter verklebt. Es kann durch die Geburt zu Vernarbungen kommen innerlich, von denen du eigentlich keine Ahnung hast. Deswegen kann sich da nichts einnisten oder es bleibt nichts. Also es gibt schon so ein paar Faktoren, die auch im zweiten Anlauf einfach der Grund sein können, weshalb es jetzt nicht klappt, aber halt schon mal geklappt hat. Dann gibt es natürlich noch 1000 verschiedene Gründe, denen man irgendwie auf den Grund gehen kann, mit Immunsystem und T-Zellen und was weiß ich alles. Aber da sind wir tatsächlich auch gar nicht zugekommen. Also am Ende weiß ich immer noch nicht, warum es nicht ist jetzt auch egal irgendwie, aber es wäre trotzdem auch schön zu wissen, weil ja, irgendwas klar. hat ja nicht funktioniert. Nee, und dann, genau nach dem Spermiogramm, haben wir dann angefangen mit stimulierten Zyklen. Das heißt, ich habe in der ersten Zyklushälfte ein Medikament genommen, leicht dosiert, was hilft, was bei der Eizellreifung hilft, auch wenn meine Hormonlevel total in Ordnung waren. Einfach nur zur Unterstützung.
Das ist eine Tablette, die man dann nimmt?
Das ist eine Tablette, die man ungefähr also 5 Tage lang jeden Tag eine nimmt. Und dann wird regelmäßig geguckt, wie das heranreift, die Eizelle. Und dann wird ungefähr eingeschätzt, wann der Eisprung ist. Da habe ich auch gelernt, wie groß so ein Follikel sein muss, bevor dann der Eisprung ist und so. War auch ganz spannend, muss ich sagen. Mich interessiert das auch, was da eigentlich in einem passiert.
Frauen sind schon krass, ne?
Also. Sowieso.
Genau, ja, sowieso.
Und dann wurde darauf hingewiesen, dass man doch das die nächsten paar Tage mal gut nutzen soll. Und dann wurde nochmal gecheckt, ob der Eisprung war. Dann wurde entweder gar nichts gemacht und abgewartet oder es gab dann auch noch Progesteron, also auch das Hormon, was eigentlich in der Phase vom Körper ausgeschüttet wird, nochmal zusätzlich als Unterstützung, damit auf jeden Fall genug davon da ist und auch lange genug. Manche Frauen, da sinkt der Progesteronspiegel etwas zu früh und deswegen kann sich dann nichts einnisten. So nimmt man es quasi zusätzlich. Das haben wir dann ein paar Monate gemacht. Ich glaube 5 oder 6. Man kann auch noch den Eisprung auslösen mit einer Spritze. Das kann man auch innerhalb dieser frauenärztlichen Behandlung machen. Sodass man eben genau weiß, wann der Eisprung ist.
Das ist schon krass.
Aber das ist so ungefähr das, was wir da gemacht haben. Das mit dem Hormonspiegel, Spermiogramm und stimulierte Zyklen waren ungefähr so ein Dreivierteljahr, was dann so ins Land gezogen ist.
Und wie ging es dir dann in der Phase? Das klingt schon
also
anstrengend.
Immer auch. Schlecht. Ja. Also es ist lustig irgendwie, wie der Körper funktioniert und auch die Psyche funktioniert, weil man immer wieder neue Hoffnung schöpft. Also es geht einem schlecht, gerade natürlich kurz vor Periode geht es einem immer schlecht als Frau, ist eh anstrengend. Dann kommt die Periode sowieso scheiße, weil man hat ja auf was anderes gewartet. Hormone sind sowieso verrückt in dem Zeitraum. Und dann geht es ja ein paar Tage schlecht und dann kriegst du irgendwie wieder den Optimismus und die Hoffnung für den nächsten Zyklus.
Man sagt ja dann immer, oh, man soll sich nicht verrückt machen, man soll sich nicht stressen. Ne?
Ja, also das geht nicht.
Das kannst du ja gar nicht abstellen. Und dann gibt es diese Geschichten von wegen, ich habe auch so eine Geschichte von, ich glaube, der Freund von meinem Mann, die Eltern, die haben es irgendwie, weiß ich nicht, 8 Jahre oder so versucht und dann kamen 4 Kinder hintereinander. Ja. Und dann hörst du solche Geschichten und denkst, gut, ich muss einfach nur ruhig sein und das darf mich alles nicht stören. Also
es geht nicht, sobald du einmal da drin bist und das ist ja dein Körper.
Ja.
Du merkst jedes Symptom, du weißt, wann was stattfindet. Du wartest ja auf diesen einen Moment, der dein Leben für immer verändert. Also wie soll man nicht darüber nachdenken? Es kann auch nur Menschen sagen, die das nie erlebt haben, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das ist ein Satz, den würde ich wahrscheinlich verbieten. Also das finde ich noch schlimmer als nachzufragen, wie es denn um Familienplanung steht, aber dieses entspann dich einfach.
Oh, denke
ich mir so.
Ja.
Halt die Klappe.
Das ist ehrlich, ne? Ich meine,
mein Urlaub. Habe ich auch ausprobiert übrigens.
Oh mein Gott. Ich meine, das gilt, glaube ich, generell für alles. Beruhig dich mal.
Ja.
Oder entspann dich. Ach so. Okay, das war eine Option.
Und dieser Stress, klar, ist ein Stress, ein Faktor, aber es ist nicht so ein krasser Faktor, dass er davon abhält, schwanger zu werden.
Mhm.
Wir kennen ja auch bestimmt Geschichten von diversen Menschen, die hochgestresst oder komplett besoffen waren und schwanger geworden sind.
Ja.
Auch alles nicht optimale Faktoren, wenn man das so runterbricht, aber es geht ja auch. Also.
Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass man dann auch schnell mal wütend wird. Gerade bei solchen Sachen wie, die waren besoffen und da hat es funktioniert. Oder die und die wusste nicht, ob sie ein Kind will und jetzt hat sie eins. Warum klappt es bei mir nicht? Also ich glaube, das ist ziemlich schwierig, wenn man dann mit Freunden ist oder anderen Leuten, bei denen es einfach anders aussieht. Und dann trotzdem das für sich so abzukapseln, ne? Und da halt nicht irgendwie, wie heißt es? Resentments. Also genau.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich mit vielen Frauen Austausch hatte, die mir geschrieben haben, oh, wie kannst du dich so für andere freuen und mir fällt das voll schwer und ich bin dann eher traurig und neidisch und so. Ich denke mir immer, erstens, die Person kann ja nichts für meine Situation. Ich freue mich für meine Freundinnen oder auch jeden Menschen, den ich nicht kenne, der nicht in diese Situation kommen muss. Und gleichzeitig darf ich trotzdem über meine Situation traurig sein. Mhm. Also es darf ja beides gleichzeitig existieren und trotzdem kann ich die Babyparty meiner Freundin feiern und kann mich für sie freuen, dass es im ersten Zyklus geklappt hat. Nur weil das eine existiert, muss es nicht heißen, dass das andere nicht auch da sein darf. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil man sich sonst automatisch noch mehr von allem abkapselt. Also ein bisschen, man darf in seinen Gefühlen sein und auch weinen und frustriert sein und deprimiert und was auch immer. Und wenn man das einmal gefühlt hat, dann fällt es auch wieder leichter, finde ich, das andere zu fühlen gleichzeitig.
Ich hätte noch einen Vorschlag für einen Satz, den wir auch verbieten können. Und zwar, du hast doch schon ein Kind.
Ja.
Der ist doch auch schön, oder? Ja. Da fühlt man sich direkt ein bisschen besser und denkt, ach stimmt.
Ja. Ich muss sagen, ich war durch die ganze Phase immer wieder natürlich unfassbar dankbar für mein Kind, was ich habe. Auch immer, wenn es nicht geklappt hat, umso mehr. Umso mehr, es hört sich blöd an, aber ich war natürlich, ich bin natürlich immer unfassbar dankbar für mein Kind, aber in diesen Phasen hat mir das auch sehr geholfen, weil ich in meiner Situation zumindest auch selber mir einreden konnte, es hat schon mal geklappt, auch wenn es ein blöder Satz ist, aber ich weiß, mein Körper hat das schon mal geschafft und das hat mir auch irgendwie Hoffnung gegeben. Trotzdem, ich wollte damit jetzt nicht abgefrühstückt werden, dass man nicht weiter nachguckt, aber das hat so ein bisschen so einen positiven, hat glaube ich einfach geholfen im Gegensatz zu einer Frau, die das vielleicht beim ersten Mal erlebt.
Ich kann mir auch nur vorstellen, das einzig Positive dann ist, dass du weißt, das Muttersein, was ich mir so sehr wünsche, das habe ich schon, das ist mir nicht verwehrt, das kann ich leben.
Es war eher so die Zukunftsvorstellung. Und auch unser Wunsch oder unser Grund für ein zweites Kind ist immer klarer geworden. Wir wollten das vor allem für unseren Sohn.
Ja.
Also gar nicht mal so unbedingt für uns. Ich glaube, ich hätte auch eher nochmal damit abschließen können. Mein Mann sagte sowieso, also er wird natürlich ein zweites Kind genauso lieben, aber für ihn persönlich würde auch ein Kind reichen. Aber er möchte, dass sein Sohn ein Geschwisterkind hat und dass Beta, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, nicht alleine sind, sondern zu zweit zumindest. Und das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass wir so daran festgehalten haben, weil wir uns für unseren Sohn nicht vorstellen können, dass er alleine ist.
Das verstehe ich voll.
Ich glaube, wir müssen trotzdem reingrätschen, weil es gibt ja viele Menschen, die ein Kind haben und ich sage jetzt bewusst nicht nur ein Kind. Ein Kind ist auch völlig in Ordnung.
Nein, klar, es geht ja darum, wenn man das will.
Das war unser Wunsch und unser Grund für ein zweites Kind, dass man sich dazu entscheidet, dass man ein Kind behält oder keine Geschwisterkinder bekommt. Das ist völlig fein. Also jeder hat ja seinen eigenen Grund für seine Entscheidung.
Ich habe keine Geschwister. Meine Mutter hat gesagt, sie möchte nur ein Kind. Sie kann sich das mit zwei nicht vorstellen. Also
ich finde das super wichtig, dass Frauen da auch oder Familien ihre Grenzen auch kennen und das für sich entscheiden können.
Ja. Und in dieser ganzen Zeit dann, ne, so was waren das jetzt so die ersten, ich muss mal meine Haare hochmachen. Es war so warm. Ich hab keine Haarklammer dabei. Holst du jetzt eine Haarklammer aus deiner Tasche? Oh, ich habe eigentlich alles in meinem Rucksack, ne? Nee, das ist ja mein Arbeitsrucksack. Hätte ich jetzt meine normale Tasche dabei, da wäre das alles drin gewesen.
Der Punkt ist, ich finde nichts in dieser Tasche. Also ich brauche jetzt einen Moment, bis ich es rauskam.
Ist nicht schlimm. Oh, toll. Oh, ganz toll.
Ich habe leider nur eine, Antonia.
Das ist gut, ich habe jetzt eine.
In diesen 7, 8 Monaten, wo ihr dann gemerkt habt, okay, wir kriegen jetzt Unterstützung, aber es hilft auch nichts. Wie ging es deinem Mann damit und was hat das auch mit eurer Beziehung gemacht?
Also grundsätzlich war ich involvierter emotional als er. Ich glaube, er war deutlich entspannter noch, was den ganzen Prozess angeht. Er hat sich da erstens nicht so einen Zeitstress gemacht. Plus, und das ist, glaube ich, auch immer ein großer Faktor, er steckt ja nicht in dem Körper drin. Also er kriegt dann einmal im Monat die Info, let's go, und einmal im Monat die Info, hat nicht geklappt. und ist dann traurig, aber dazwischen kann er das ja komplett, also komplett in Anführungsstrichen ignorieren, weil es ihn nicht persönlich betrifft.
Weil er quasi wusste, okay, bei mir wurden alle Tests gemacht, bei mir ist alles in Ordnung.
Ja, und er hat nicht diesen, er hat nicht den Zyklus, er hat nicht die Symptome. Also ich habe mir ja viel mehr Gedanken erstmal um meinen Körper gemacht und viel mehr Gedanken darüber gemacht, ah, kann es jetzt geklappt haben, da ist ein Ziehen, ich merke das. Das war für mich einfach viel präsenter als für ihn, glaube ich. Und er war geduldiger vielleicht auch, weiß ich nicht. Und er hatte auch mehr die Hoffnung, dass das natürlich klappt. Also für ihn war es wirklich ganz lange nicht im Kopf, dass wir sowas wie eine IVF brauchen werden. Ich glaube, der hätte auch noch ein paar Monate länger gewartet, ehrlich gesagt.
Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch viele Paare gibt, wo dann der Mann dann vielleicht sagt, komm, dann lass doch. Und
ja,
das ist ja dann auch sein. Super konfliktbeladen, ne? Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber und ich möchte das versuchen und alles und einer gibt auf, so in Anführungszeichen.
Ja.
Also es ist schon eine harte Zeit und dann...
Das ist belastend für eine Beziehung, gerade weil man das auch unterschiedlich erlebt und es irgendwie unterschiedlich belastend ist. Die Phasen hatten wir auch, dass mich das dauerhaft belastet hat und er das dann teilweise nicht nachvollziehen konnte. Ich nicht nachvollziehen konnte, warum ihn das nicht so sehr belastet.
Genau, aber das meine ich.
Dass da viel drüber gesprochen werden muss. Also Kommunikation ist da auch das Einzige, was helfen kann.
Ja.
Ich habe vor kurzem was gelesen, wo ich gedacht habe, da hätte ich auch früher drauf kommen können, dass es eigentlich grundsätzlich in Partnerschaften so ist, dass du einen hast, nämlich den Mann, der relativ hormonell stabil durch die Zeit geht. Und du als Frau hast ja auch, wenn du keine Hormonbehandlung hast, hast du diese unterschiedlichen, hast du diese Zyklen und bist völlig anders drauf.
Mhm.
Und das muss ja dann eigentlich noch verstärkt sein dadurch, dass es dann noch enhanced war bei dir.
Ja.
Und dann habt ihr gemerkt, jetzt ist auch fast wieder ein Jahr rum und es funktioniert nicht. Was macht man dann als nächstes?
Wir sind dann in der Kinderwunschklinik gegangen, was auch erstmal ein großer Schritt ist, weil man eben nicht denkt, dass man das braucht.
Frage noch dazu. Ich würde jetzt denken, Kinderwunschklinik, ist das eine eigene Klinik dafür oder ist das in einem Krankenhaus irgendwie so integriert?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt eigene Kinderwunschkliniken, in so einer waren wir auch. Und ich glaube, es gibt auch in größeren Kliniken teilweise Abteilungen dafür.
Die Uniklinik Düsseldorf hat eine Kinderwunschklinik.
Ja, das weiß ich. Aber
ich bin mir sicher. Also ja, es gibt, glaube ich, Abteilungen und es gibt auch eigene Kliniken. In Düsseldorf gibt es auch ein paar davon. Und dann versucht man erstmal herauszufinden, gibt es Erfahrungsberichte oder Werte? Kennt man vielleicht über diese Zeit jetzt schon jemanden, der irgendwo hingegangen ist, der zufrieden war?
Das ist das Schöne dann am Internet. Man kann sich Communities suchen und auch wirklich kleinteilig jetzt im Raum NRW oder vielleicht sogar noch kleiner, dass man sich echt austauschen kann. Also da weiß ich nicht, bei Instagram ist dann wahrscheinlich auch deine.
Instagram oder Facebook gibt es auch Gruppen. Ich weiß, Facebook ist outdated irgendwie, aber dafür tatsächlich dann ganz hilfreich, weil es eben diese thematisch spezifischen Gruppen gibt, wo man sich geschlossen austauschen kann. Das gibt es ja so bei Instagram nicht. Aber ich hatte damals eine gefunden, die wurde mir auch von meinem Arzt dann empfohlen, weshalb ich dann erstmal dort einfach einen Ersttermin gemacht habe. Aber so, das würde ich sowieso empfehlen, auch wenn man sich unsicher ist. Man kann ja zu einem Erstgespräch auch in mehrere Kliniken gehen und sich das erstmal angucken, anhören, gucken, wie man den Arzt, die Ärztin findet und ob man sich da wohlfühlt. Weil am Ende des Tages lässt man viel Geld da, auch wenn man sich für eine Behandlung entscheidet. Auch wenn ein Teil von der Krankenkasse übernommen wird, das ist immer noch sehr viel Geld. Und da muss man sich schon wohl und gut aufgehoben fühlen, würde ich sagen.
Gibt es Wartezeiten?
Da, wo ich war, nicht.
Okay.
Das ging direkt los. Beziehungsweise wurde mir zuerst empfohlen, eine Gebärmutterspiegelung zu machen, um eben die Eileiter checken zu lassen.
Ich meine, was ist das? Einfach Ultraschall oder?
Nein.
Nein.
Also es gibt verschiedene Arten und Weisen auch wieder, die Eileiter zu checken. Es gibt auch nicht-invasive mit Ultraschall. Aber bei der OP-Methode, sag ich mal, können sie die Eileiter auch richtig durchspülen, sodass sie danach auf jeden Fall frei sind. Bei mir wurde direkt eine Gebärmutter- und Bauchspiegelung gemacht. Das heißt, du gehst unten rein und durch die Bauchdecke. Und da wird dann einmal nach den Eileitern geguckt und auch nach anderen Störfaktoren. Bei mir wurde jetzt zum Beispiel da eine leichte Endometriose festgestellt, wovon ich gar keine Ahnung hatte vorher. Also keine Ahnung, dass ich sowas haben könnte, die dann auch direkt entfernt worden ist. Wurde nie als Grund festgestellt, weshalb es nicht geklappt hat. Mir hat dann aber auch eine ganz liebe Followerin, die Ärztin ist, geschrieben, dass das schon ein Faktor sein könnte, weshalb das alles nicht so in Balance ist.
Ja.
Und zumindest bin ich dadurch zwei Erfahrungen reicher gewesen. Eileiter waren frei und ich habe anscheinend Endometriose.
Aber das wird ja auch immer mehr diagnostiziert, ne? Also das, ja. Nicht, dass es das jetzt mehr gibt als früher, sondern einfach, dass es mehr erkannt wird. Aber es
geht halt nur durch eine OP, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich. Das muss man ja auch erstmal machen wollen. War auch meine erste OP jemals, also erste Vollnarkose und alles. Das heißt, war schon ein Schritt, aber ich wollte eben auch weiterkommen. Ich wollte antworten, auch wenn die Antwort war, ist alles frei und sollte alles funktionieren, wusste ich dann zumindest, dass es so ist. Plus man sagt, nach so einer Durchspülung sind die Chancen nochmal höher, dass es klappt, weil eben alles einmal aufgeräumt wurde, sag ich mal. Und dann setzt man halt wieder viel Hoffnung in die Monate danach. Das haben wir dann, glaube ich, 1-2 Monate so versucht. Da waren wir dann auch im Urlaub. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
Hast du dich nicht entspannt im Urlaub? Hast du da nicht?
Doch, tatsächlich. Ich habe den Urlaub so genutzt wie ohne Kinderwunsch. Also vorher fängt man ja auch an, darauf zu achten, wie man Sport macht, dass man es nicht zu intensiv macht, weil das Stress auslöst, der hinderlich ist, dass man nicht zu viel Alkohol trinkt. Also ich habe nicht viel Alkohol getrunken, aber du verzichtest trotzdem auf das Glas Wein beim Abendessen, dass du vielleicht nicht zu viel Koffein trinkst, dass du gut ausgestattet bist mit Supplements, blabliblub. Also du denkst über alles Mögliche nach in diesen, waren ja dann schon fast 1,5 Jahre, weil du natürlich versuchst, selber es so optimal wie möglich irgendwie alles herzustellen. Akupunktur habe ich gemacht, paar Wochen lang.
Also es ist großes Potenzial, sich selber verrückt zu machen.
Richtig. Ja, und dann liest du halt, ich habe das gemacht, das hat geholfen, nämlich schwanger geworden. Und dann versuchst du das alles auch. Und dann haben wir einfach mal Urlaub gemacht, Urlaub von allem.
Was war das Absurdeste, was man probieren sollte? Und was war das Absurdeste, was du dann probiert hast? Das können ja zwei verschiedene Sachen sein.
Gut.
Also, hast du irgendwie mal bei Vollmond gebadet oder so?
Wasser getrunken, das im Vollmond gestanden hat.
Nee. So. Ich bin spirituell, da schon, aber jetzt nicht in Bezug auf Kinder. Das hat mir aber geholfen, die Hoffnung nicht zu verlieren, muss ich sagen.
Ja, aber so als Ritual, ich weiß auch in der Schwangerschaft, ja. Eine Freundin, die hat irgendwann, kurz vor Ende, hat sie dann ganz viele Datteln gegessen, ja. Weil es hieß, du sollst Datteln essen.
Das ist ja auch bewiesen sogar. Ja,
kam auch nicht raus, das Kind.
Gut, vielleicht wäre es ja länger geworden, ohne die Datteln.
Irgendwann kam es dann ja doch, oder?
Ja,
ja, aber ich glaube, per Force.
Also es gibt so ein schönes Gadget, was man nach dem Spaß sich einführen kann. Was? Wohl.
So ein Stopper. So ein Stopfen.
Beine hochlagern, oder? In alten Zeiten.
Oh mein Gott. Gibt es das bei DM einfach?
Amazon.
Wow.
Aus China. Oh Gott.
Nee, so ein Stöpsel. Ist wohl ein Ding. Also habe ich öfter gehört. Ich muss auch sagen, ist gar nicht so schlecht. Kannst du zumindest in Ruhe schlafen.
Es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles ein Produkt.
Ja. Nee, aber sonst irgendwie verrückte Sachen nicht. Die haben schon alle irgendwie Sinn gemacht, aber es hat einen halt eingeschränkt.
Mhm.
Dann haben wir die erste Behandlung in der Kinderwunschklinik gemacht. Das war dann aber erstmal, weil eben auch dort alle gedacht haben, muss ja so funktionieren eigentlich bei euch, eine Insemination. Mhm. Das ist nochmal so eine, sagen, Vorstufe zu einer künstlichen Befruchtung. Da werden die Spermien aufbereitet, also die guten rausgesucht. Genau, die guten ins Töpfchen, die schlechten.
Ins Kröpfchen, oh, okay.
Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die werden gewaschen oder so, ja, keine Ahnung. Und dann, das wird aber auch medikamentös begleitet bei der Frau, also eigentlich genau das, was ich vorher schon ein paar Mal gemacht habe, plus Eisprung auslösen mit einer Spritze. Das war dann meine erste Spritze auf dieser Reise. Und dann hast du 36 Stunden später diese Insemination.
Da gehst du dann zum Arzt.
Geht der Mann erstmal hin und dann gehst du später dahin und dann wird dir das quasi reingesetzt.
Romantisch. Und dann stöpfst du rein.
Nee, diesmal nicht.
Aber dafür bist du wach, ne? Dafür ist man wach.
Ja, das merkt man. Ja. Und dann heißt es warten. Das ist eigentlich die beste Zeit an der Kinderwunschbehandlung. 2 Wochen warten.
Nee.
Und so tun, als wäre nichts.
Bist du ein geduldiger Mensch? Weil ich bin sehr ungeduldiger Mensch. Das lernt man dann.
Ja, gezwungenermaßen muss man dann irgendwie da durch. Also es hilft halt, sich irgendwie in der Zeit schöne Dinge vorzunehmen oder sowas, ne? Dass man irgendwie die Tage verstreichen lässt. Und natürlich kann man auch schon vorher testen, aber die Klinik sagt natürlich auch, machen Sie das mal nicht. Wir machen hier eine Blutabnahme. Ich glaube, ich habe immer getestet. Weil ich halt auch so ungeduldig bin. Aber wenn der Test dann negativ ist, dann kommt natürlich auch die Gedankenspirale. Wird der jetzt, kann der noch positiv werden? War es jetzt zu früh? Und dann war eigentlich nach der Behandlung, war mir schon klar, ich will das nicht nochmal machen. Also davon hat die Krankenkasse zum Beispiel 8 Versuche genehmigt.
Jetzt 8 Versuche, weil ihr verheiratet wart? Weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
Es
ne?
gibt Punkte bei der Insemination, weiß ich das. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, dass wir in die Kategorie fallen, verheiratet. Ich glaube, Frau muss über 25 sein.
Und unter auch irgendwie,
unter
oder?
Unter auch bestimmt.
Ja, wahrscheinlich.
Da gibt's mehrere Faktoren.
Unter 40 mindestens.
Ja.
Also könnte ich mir jetzt vorstellen, aber vielleicht schon unter 35, das hätten wir jetzt nochmal nachgucken
müssen. Nee, das glaube ich nicht. Je älter du wirst, desto höher wird ja die Wahrscheinlichkeit für Kinderwunschbehandlung. Und ich glaube, 35 ist schon nochmal die, also mit so einer Primetime.
Und dann
eher selten, dass Jüngere das brauchen.
Ja, stimmt. Dann hatte ich letztens nochmal bei einem Vortrag erfahren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da bei diesem Paar lag das Problem beim Mann. Das war irgend so ein ganz seltener. Ich glaube, da waren gar keine Spermien vorhanden. Irgendwie so, also was Seltenes auch. Und dadurch, dass das Problem beim Mann lag, hat die Kasse auch keine anderen Kosten übernommen.
Da kommt es, glaube ich, darauf an, wie man versichert ist. Wenn einer zum Beispiel privat versichert ist, kommt es darauf an, wer der Schuldige ist.
Der Schuldige, ja. Der Mann war der Schuldige. Und dann
der war wahrscheinlich gesetzlich versichert, sie privat, deswegen hat die gesetzliche gesagt, nö, wenn ihr beide nicht gesetzlich seid und der Mann schuldig ist, nö. Wenn sie schuldig gewesen wäre, hätte die Private das vielleicht bezahlt. Aber das ist auch nochmal ein spezifischer, also anderer Fall einfach, dem ich mich nicht auskenne.
Ja, so und dann, du hast gesagt, gar kein Bock mehr, nächster Schritt.
Ja, also ich habe eigentlich während der Insemination schon darüber nachgedacht, was wir als nächstes machen, weil ich keine Lust hatte, nochmal mehr auf Insemination zu gehen. Da sagte man, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20-25%, dass das klappt. Ich so, toll, dann ist das ja genauso wie ein normaler Zyklus von einer gesunden Frau, keine Ahnung. Da wir ja schon lange über den 12-Monats-Zeitraum hinaus waren, war bei uns theoretisch die Wahrscheinlichkeit eher so bei 4% pro Zyklus, warum auch immer. Und dann waren wir quasi durch die Insemination bei den normalen 20-25%. Aber ich konnte auch einfach mental nicht mehr. Ich fand das, es war so frustrierend jeden Monat aufs Neue und es hat sich so durchgezogen und es hat mich teilweise auch, also das Loch, in das man gefallen ist, wurde immer tiefer, muss ich sagen. Also es war immer schwieriger, mich selber da wieder rauszuholen. Ich wusste, ich schaff's immer und es dauert ein paar Tage, aber es war schon sehr schwer.
Wie war das mit Freundinnen und so Umfeld? Also hattest du da ein gutes Backup oder gab es da auch tatsächlich ein, zwei, die du auf dem Weg da verloren hast?
Nee, auf dem Kinderwunschweg eigentlich nicht. Also es gibt welche, die das besser nachvollziehen können als andere. Ich habe aber auch auf dem Weg auch und Freundinnen erfahren, die einen ähnlichen Weg jetzt gehen, beim zweiten Kind auch. Und das hat vor allem geholfen, weil man sich dann natürlich noch engmaschiger austauschen kann, weil man noch besser nachvollziehen kann, was die andere gerade durchmacht und sich da auch besser unterstützen kann. Aber in dem Moment, wo es dir schlecht geht, bist du trotzdem alleine. Oder vielleicht mit deinem Partner, der es aber auch nur zur Hälfte nachfühlen kann. Richtig. Nein, der ist natürlich auch frustriert, aber der hat auch nicht dieses Hormonchaos gleichzeitig noch. Mhm. Und dann war auch, also der Anruf aus der Klinik kam, ist negativ. Und dann habe ich direkt gesagt, können wir im nächsten Zyklus eine IVF machen? Also es ist schwer, dann tatsächlich von dem einen Zyklus zu dem nächsten direkt was Neues zu machen, weil für eine IVF brauchst du einen neuen Antrag bei der Krankenkasse. Wenn du den per Post hinschickst, dauert das ein paar Wochen, bis du eine Antwort bekommst. Am Ende hat das alles funktioniert, weil ich mit dem Antrag, auch ein guter Tipp, direkt zur Krankenkasse hingegangen bin, also hier in Düsseldorf zum Standort. Wir haben es vor Ort unterschrieben. Das geht auch nicht bei jeder Krankenkasse, aber bei der geht's. So hatte ich quasi direkt den unterschriebenen Antrag, konnte damit zur Kinderwunschklinik und sobald die Periode da war, konnten wir quasi starten. Die Zeit von dem negativen Test, bis die Periode kommt, wenn du Progesteron nimmst, zieht sich. Du musst das erstmal absetzen, dann muss das abgebaut werden und dann kommt erst die Periode. Und das ist eigentlich immer die schlimmste Phase gewesen, diese Wartezeit, dass es weitergehen kann. Und das, diese Tage haben uns da aber geholfen und dann haben wir quasi direkt die IVF geplant. War auch tatsächlich sein Vorschlag. Ich glaube, der Arzt hat selber gedacht, das muss ja jetzt mit der Insemination klappen, weil stimmt doch alles. Und dann war er selber überrascht und hat das auch von sich aus vorgeschlagen.
Okay. Und dann ist das dann der Teil, wo man sich dann immer die Spritzen in den Bauch geben muss. Jeden Tag?
Also man fängt, ich glaube, das war Tag 3 oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Tag 3, Tag 5 fängt man an. Du kriegst so einen individuellen Medikamentenplan, die du dir dann erstmal von der Apotheke holst und mehrere hundert Euro da lässt. Auch irgendwie sehr überraschend. Und dann fängst du an, jeden Tag dir eine Spritze zu setzen. Das ist wie so eine Thrombosespritze, also so eine Art Pen mit einer sehr dünnen Nadel. Die fand ich tatsächlich gar nicht schlimm. Ich habe vorher mich noch nie selber gespritzt, außer jetzt dieser Eisprung dann beim ersten Mal. Das hat dann mein Mann gemacht.
Aber das ist ja noch schlimmer.
Jeden Tag. Oh nee, dieses Reinspritzen ist ja, oder Reinstechen, ja, das, ist das, ja die Über, ist ja dieses komische.
Oh, irgendwie. Das würde ich dir nicht machen lassen. Okay. Aber er hat es gut gemacht.
Ja, die war, genau, und die Spritze war nicht so schlimm. Nach ein paar Tagen kam dann eine zweite dazu. Also die erste regt das Wachstum der Eizellen an. Du willst ja diesmal nicht nur eine, sondern du willst so viel wie möglich.
So viele wie geht.
Also ich glaube nicht so viele wie geht. Ich habe Stories aus den USA gehört mit 40 Eizellen oder sowas. Sowas macht man jetzt hier in Deutschland nicht. Ich glaube, das ist eine Dosis, die noch sehr geregelt ist, aber du willst mehrere haben.
Mhm.
Und dann kommt noch eine Spritze dazu, die deinen natürlichen Eisprung unterdrückt. Du willst ja keinen Eisprung haben plötzlich.
Ach so, weil man
10
die
Eizellen,
okay,
und dann
man die rausholt.
Bringt das alles nichts.
Weil man die rausholen will.
Weil du die selber rausholst. Du willst das kontrollieren, wann dieser Eisprung ist. Dann gehst du regelmäßig hin und checkst, wie groß die sind. Wenn so der Großteil bei, ich glaube, so 16, 17 Millimeter ist, wird.
Das sind keine 16. Was? Das wird immer größer, der Abstand. Pia zeigt gerade mit dem Finger.
16 Millimeter ist 1,6 Zentimeter.
Ja.
Das ist groß. Das ist ein Zentimeter. Also ich rede von der Luft dazwischen, ne?
Wo denn?
Und davon mehrere.
Ja.
Wahnsinn.
Nochmal,
dann hast du halt
Frauen
noch welche,
sind krass,
die kleiner sind und so. Ich musste zum Beispiel nochmal 2 Tage länger spritzen, weil die dann noch nicht groß genug waren.
Das sieht man am Ultraschall dann?
Das sieht man im Ultraschall. Dann werden die gemessen. Und dann wird eben die Eisprung-auslösende Spritze wieder gegeben. Diese ist übrigens eine Bitch. Richtig kacke. Und dann genau.
Weil die groß ist oder weil die weh tut? Oder?
Ja, die Spitze, die Spritze, keine Ahnung, ist halt dicker als die von diesen anderen.
Und wo kriegst du die rein?
In den Bauch. Also du drückst so dein Bauchfett zusammen und piekst es da rein.
Bäh.
Und dann wechselst du auch immer schön die Seiten, damit du nicht nur auf einer Seite spritzt. Und dann musst du genau 36 Stunden später zur Punktion, also eben diese Eizellentnahme. Da darf man auch nicht zu früh oder zu spät spritzen, sonst kann es sein, dass der Eisprung schon stattgefunden hat oder noch nicht so weit ist und dass du keine Eizellen entnehmen kannst. Während du da unter Vollnarkose liegst, würden die das dann sehen. Genau, dann hast du eben unter Vollnarkose diese Punktion, wo mit einem Ultraschallgerät und einer so langen Nadel.
Wie kann man das jetzt sagen?
30 Zentimeter ungefähr.
Länger als ein Fuß. Ungefähr, wo so ein Loch drin ist, wird so reingeschickt. Und dann werden die da abgesaugt. Ja. Und ich hatte dann 14 Eizellen.
Ach, bravo.
Ja, richtig waren gut. Einige. Dann war ich aber kurz vor einer Überstimulation. Das heißt, wenn dein Körper dann zu viel Östrogen im Blut hat, kann das sein, dass es zu einer Überstimulation kommt. Dann willst du nicht, dass du in dem Zyklus schwanger wirst, weil Östrogen und HCG zusammen funktioniert dann nicht gut. Also, oder das HCG würde dann die Überstimulation triggern oder sowas. Das heißt, da würde man dann in dem Zyklus nicht wieder den Embryo einsetzen, den man am Ende gewinnt. Das war dann auch frustrierend in dem Moment, das zu hören, weil das im Umkehrschluss heißt, man muss wieder einen Monat warten.
Aber kannst du dann das alles, was man jetzt schon bekommen hat, kann man das einfrieren?
Ja, genau.
Aha, gut.
Also das, was man rausgenommen hat, das geht dann in den Prozess der Befruchtung. Das wird direkt mit Spermien gemischt bei einer IVF. Das heißt, alle in einen Topf so ungefähr.
Geschüttelt.
Schüttelt, nicht gerührt. Nee, keine Ahnung. Und am nächsten Tag schaut man, wie viele Eizellen sich befruchtet haben lassen. Das waren bei mir 13 von 14, was schon
richtig gut.
Sehr gut war. Und ich dachte, okay, daran scheitert es anscheinend nicht.
Nee, wo ist das Problem?
Wo
du
das
weißt
Problem?
Es ja eh bis heute nicht, ne?
Nee. Dann dachte ich aber direkt, ja, dann ist das Problem ja bei der Einnistung. Scheiße, weil das funktioniert ja ganz normal, wenn die mir irgendwie ein Embryo wiedergeben. Daran optimieren wir ja nichts. Das ist ja so wie die letzten Monate auch. Das war dann direkt der Gedankengang, den ich hatte.
Mhm.
Dann beobachtet man die aber erstmal noch weiter, beziehungsweise nicht alle 13. Das darf man in Deutschland nicht. Man darf nicht zu viele Embryos erstellen, sondern davon wurden 9 eingefroren. Also wir haben 9 befruchtete Eizellen eingefroren und 4 wurden weiter beobachtet über insgesamt 5 Tage. Und dann schaut man jeden Tag quasi, wie viele es noch gibt. Habe aber nur am Tag des Einsetzens ein Update bekommen. Sie hätten mich angerufen, hätten wir keine gehabt.
Teilen sich diese Zellen dann auch? Das ist so
ja.
Krass.
Also die beobachten das dann und dann hast du an Tag 5 eine Blastozyste. Wenn du Glück hast. Wir hatten ja 4 befruchtete Eizellen, die wir beobachtet haben. Dann kamen wir dahin zum Transfer. Dann meinte er so, wir haben 2 verloren. Also die haben sich nicht weiterentwickelt. Eine haben wir jetzt, eine Blastozyste, und eine beobachten wir nochmal 1-2 Tage.
Ist das ein guter Schnitt?
Man sagt, glaube ich, aus 4 Eizellen kriegst du ungefähr eine Blastozyste.
Ach.
Und die zweite wurde auch ein paar Tage später noch eingefroren. Also die hat sich auch zu einer Blastozyste entwickelt, hat nur ein bisschen länger gedauert. Und die wir dann aber hatten, wurde dann eingesetzt. Wie bei der Insemination quasi mit so einem Katheter.
Dafür bist du auch wach.
Ja.
Okay.
Das merkt man auch nicht. Und dann sieht man wieder so ein kleiner weißer Punkt beim Ultraschall reingeht. Was ich aber witzig fand, ist, dass sie dann spritzt das da rein, müssen dann aber mit der Spritze nochmal ins Labor und gucken, ob der wirklich raus ist. Das heißt, sie spritzen alles, was noch in diesem Ding drin ist, wieder in eine Petrischale, gucken unter dem Mikroskop, ist der Embryo noch in der Spritze gewesen? Und sagen so, nee, alles gut, ist anscheinend drin.
Spannend. Also allein zuzuhören macht echt Stress.
Ich bin total erschöpft.
Ja.
Also ich bin so richtig fertig mit den Nerven. Denk so, mein Gott, ist das jetzt das Bäuchlein? Ist das jetzt, das war's?
Ja.
Ein Versuch und das war's?
Ja.
Gott sei Dank.
Oh, Klopfer bloßer Volk. Es ist echt spannend.
Ja, es war, das war auch sehr herausfordernd. Also die Hormone, wenn du dann zeitgleich noch irgendwas hast, was dich auch stresst in deinem Leben.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe, wo du meintest, ja, und dann nach 36 Stunden muss man da. Und ich denke, ja, aber wenn man arbeiten muss, wann soll man das alles machen? Wirst du dafür krankgeschrieben? Ja. Nein, wahrscheinlich nicht. Du hast jetzt...
Ich bin selbstständig.
Ja, genau,
ich
du hast einen Beruf,
nicht.
Wo du es machen kannst. Aber wenn jetzt jemand in der Schichtarbeit arbeitet, wie soll denn das gehen?
Also nur ganz normal, wenn du jetzt Lehrer bist oder keine Ahnung, der auftauchen muss in einem Büro. Schon echt anstrengend. Ja. Du musst dann vielleicht dir Urlaub nehmen dafür.
Ja, aber den Urlaub, da muss man sich ja entspannen.
Ja.
Dann kannst du jetzt nicht noch in der Weltgeschichte hin und her.
Ja, und du hattest ja auch noch deinen kleinen Sohn. Der springt ja nebenher auch noch immer rum.
Ja. War auch, also die Hormone und so, war schon nicht ohne, würde ich sagen. Also man sollte das jetzt nicht machen, wenn man gerade ein Haus baut oder so. Das ist schon, wenn dann noch äußere Stressfaktoren dazukommen, dann wird es schon anstrengend.
Und hat er das ein bisschen gecheckt? Also ich meine jetzt nicht in dem...
Ich habe ihn schon eigentlich immer relativ gut mitgenommen. Ich glaube, den Zusammenhang nicht am Ende des Tages. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich gucke jetzt, Mama geht jetzt zum Arzt und guckt, ob da jetzt ein Baby drin ist. Mhm. Er ist so, oh, und dann kam ich wieder, und ist ein Baby drin? So, ja, sieht so aus. Also, hä? Also ich glaube, der denkt, Babys kommen vom Arzt.
Naja,
da ist ja auch irgendwie richtig.
Das ist ja nicht ganz verkehrt.
Ja, du musst es ihm rechtzeitig mitteilen.
Ja.
So, und dieser ganze Stress ist jetzt ein paar Wochen her.
Ja, jetzt, ich muss rechnen, 3,5 Monate ist jetzt her.
Ja. Und jetzt bist du hormonell.
Jetzt habe ich hormonell ein anderes Problem.
Es nimmt einfach kein Ende.
Ich meinte gestern noch zu meinem Mann, boah, die Reise dahin war echt richtig anstrengend. Es geht auch richtig anstrengend weiter.
Ja, also ich finde das wirklich total wertvoll, dass du sagst, ich nehme da jetzt Leute mit, weil ich glaube, wenn dann jemand zu Hause auf der Couch sitzt und auch weint und denkt, was ist los mit meinem Körper, dann zu sehen, hier ist jemand, der ging es genauso. Die hat genau die gleichen Probleme und vielleicht auch am Ende genau das frustrierende Resultat. Man weiß gar nicht, warum es nicht geklappt hat.
Nee.
Weißt du, dass man auch dann denkt, ah, okay, bei der war es deswegen. Aber was ist es bei mir?
Mhm.
Dann auch zu wissen, nee, weiß man nicht. Ist, glaube ich, ziemlich hilfreich. Das finde ich...
Ich würde schon gern wissen.
Ich meine hilfreich für andere. Ja, ja. Also, dass man so im gleichen Boot so ein bisschen ist, ne?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob mir das nicht zu, ob ich mich das so trauen würde, das so alle mitzunehmen.
Mhm.
Ich meine, du hast ja auch gestartet mit schon einer relativ großen Plattform, oder?
Ja.
Also es gibt ja auch manche, die dann mit bestimmten Themen, wo das dann so wächst, auch die Community so wächst. Mhm. Aber dann zu sagen, hey, ich habe hier schon die ganzen Leute, die mir wegen was ganz anderem folgen. Mhm. Und jetzt, so, jetzt ist das mein Thema.
Ja, am Ende habe ich auch gedacht, okay, nimmt das jetzt irgendwie überhand, aber am Ende ist es halt das, was mich gerade beschäftigt. Und entweder ist es immer noch mein Account und mein Leben, was ich hier teile. Und das ist schon irgendwie verrückt genug, dass ich so viel davon öffentlich teile. Entweder es interessiert dich, dann guckst du zu oder nicht, dann gehst du halt. Und dann kommen vielleicht andere, die es interessiert. Und ich glaube, so ist es auch gewesen. Bestimmt sind einige gegangen, weil es sie genervt hat oder es sie einfach auch nicht interessiert hat. Was ja auch voll okay ist. Und dann sind wieder andere dazugekommen, die mir deshalb gefolgt sind, genauso wie jetzt. Also mir sind bestimmt einige entfolgt, weil ich schwanger geworden bin, weil manche das halt einfach nicht aushalten können in der Situation, in der sie gerade sind.
Ja.
Was auch absolut nachvollziehbar ist. Und wenn man dann täglich mit diesem Happy Content da bespielt wird und sich gerade in einer ganz anderen Phase befindet, kann das auch nicht schön sein. Und dann sind andere wieder dazugekommen, die sich das gerne angucken wollen.
Und könntest du dir vorstellen, das ganze Prozedere irgendwann nochmal zu machen? Also jetzt, wo du weißt, wie sich das anfühlt, wie so die ganze Zeit ist, mental, die Spritzen, diese Bitch-Spritze. ich meine, jetzt gerade weiß man ja eh nicht, ob man dann danach noch ein Kind haben will oder nicht, ne? Aber schon, wenn du weißt, das stünde potenziell bevor, könntest du dir vorstellen, das noch alles zu machen? Nochmal?
Also da ich ja zumindest nicht mehr den ganzen Weg gehen würde, sondern würde es vielleicht, also darüber debattieren mein Mann und ich auch sowieso. Entweder man lässt es halt komplett drauf ankommen und weiß, kann klappen, kann nicht klappen.
Mhm.
Ich glaube, das könnte ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich den Gedanken hätte, ein drittes Kind, dann würde ich es auch konkret angehen wollen und nicht da so rumdümpeln, weil ich bin niemand, der das einfach so ignorieren kann oder auf der Seite lassen kann oder so. Ich höre auf meinen Körper, ich weiß, was da passiert, wie sich was anfühlt und könnte das nicht ignorieren, glaube ich. Also da ich dann ja direkt quasi die IVF einfach machen würde, auch mit dem Embryo, den wir noch haben oder aus den Eizellen, die wir haben. Also ich müsste ja auch nur nicht mehr den ganzen Prozess gehen.
Ach so, diese gibt es jetzt immer noch.
Die kann ich jetzt lange einfrieren, ja.
Ah.
Kostet halt Geld, aber ja.
Aber das ist auch
ein Thema, worüber wir gerade sprechen.
Ja.
Die befruchteten Eizellen, behalten wir die Blastozyste, behalten wir die, wollen wir überhaupt noch ein drittes Kind und so weiter und so fort. Das kostet ja, wie gesagt, Geld. Und das jetzt erstmal dann wahrscheinlich über ein paar Jahre. Das muss man sich natürlich auch überlegen, ob man das möchte, ob überhaupt der Gedanke da ist. Und ja, wenn theoretisch ich die einfrieren lassen würde oder eingefroren lassen würde und das nochmal machen würde, müsste ich nicht durch den ganzen Prozess gehen. Da es jetzt beim ersten Mal geklappt hat, wäre natürlich auch die Hoffnung groß, dass es nicht lange dauert. Das hilft natürlich, wenn man durch ein paar Behandlungen gegangen ist, die nicht geklappt haben, dann ist es auch, glaube ich, mental nochmal deutlich anstrengender, sich das nochmal anzutun, sag ich mal. Aber am Ende, wenn man dann ein Baby hat, hat sich alles gelohnt.
Da sind wir jetzt aber auch wieder bei der Familienplanung. Ne? Es ist einfach eine Planung und Kinder kosten Geld, selbst wenn sie noch nicht mal da sind. Also das muss man sich auch...
Das muss man sich auch erstmal leisten können.
Ja.
Dann zur Behandlung.
Und Menschen sind unterschiedlich, merke ich. Weil ich, während du das erzählt hast, habe ich gedacht, okay, ich sehe so, du hast jetzt zwei Kinder und dann würde das dritte total entspannt kommen lassen oder nicht. Also da hätte ich gar kein Problem damit, dass
ja,
ich das
mein
nicht
Mann
weiß.
Tickt auch so.
Ja.
Ich kann das, glaube ich, nicht. Ich meine, es ist auch entspannt, wenn man einfach nicht verhüten muss. Ne?
Also, ja, genau.
es ist auch ein netter Seitenfaktor. Also wenn da ein Kind kommen darf.
Mhm. Also ich habe auch mal eine kennengelernt. Die haben es auch über 8 oder 10 Jahre tatsächlich probiert. Und dann kam endlich dieses Kind. Und dann habe ich die zufällig so 2 Jahre später nochmal auf dem Spielplatz gesehen mit dem Bruder. Zack, da kam der direkt so hinterher. Überst du überlegen, ne? Also das waren das 8 oder 10 Jahre und dann ja. Auf einmal tick, tick, tick.
Ja.
Also es ist eine verrückte Welt, diese Medizin.
Und ich hatte so das Mindset, als wir geheiratet haben und diese Kinder eingeladen unter Anführungszeichen, da war ich beim ersten Kind so dankbar für dieses erste Kind und so unsicher, ob ich jemals noch welche kriegen würde, dass wir eine total komplizierte Geschichte mit unserem ersten Sohn veranstaltet haben. Wir haben ihn getauft und dann hieß der Sohn so wie mein Bruder, aber hatte den Taufpaten, also der Taufpate war der Bruder von meinem Mann, damit es alles total fair ist und alles abgedeckt für dieses eine Kind. Und deswegen ist es total unlogisch bei uns.
Ja.
Das ist ganz witzig. Also der zweite Name war so wie der Bruder, wie mein Bruder. Ganz. Ja, und ich habe 4 Kinder. Also es kam dann alles ganz anders.
Und ein Nachzügler, ne?
Genau, ein Nachzügler. Und deswegen ist meine Hassfrage, war das geplant? Das ist meine Hassfrage.
Das wurde ich ja gefragt, weil ich bin ja aus dem Studium heraus schwanger geworden. Mhm. Und das war dann von einer, die war gerade erstmal auf der Karriereleiter, die wollte erstmal emporklimmen und hat dann gefragt, war das geplant? Ich so,
Was ist die Frage?
Ja, ja, also ich glaube, wir haben so ein paar Sachen jetzt, die man verbieten kann. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt nochmal ein gutes Beispiel, warum man die Leute auch in Ruhe lassen soll. Mit solchen intimen Fragen. Ich meine, ich werde auch manchmal gefragt, und wie ist es mit dem dritten Kind? Es kommt immer auf die Situation an, ne? Ich habe mit einer gesprochen, die war schwanger mit dem dritten Kind, darüber haben wir gesprochen, dann hat sie gefragt. Das ist irgendwie natürlicher, ne? Das war so, aber dann wird man ja auch mal so gefragt, irgendwie, dann habe ich einen Kinderwagen oder so geschoben, so, oh.
Steht dir?
Steht dir? Ich denke, ja, offensichtlich. Ich habe schon 2. Und beim dritten. Und dann sage ich auch wirklich, also weil das ist jetzt keine traurige Geschichte für mich, aber dann sage ich immer, nee, ein drittes Kind geht nicht, weil mir ist die Gebärmutter gerissen und deswegen kann ich jetzt nicht mehr schwanger werden. Ach. Und das ist mal so, oh, sage ich, ja. Also so halt
schön einmal schocken.
Ja, ich meine, das ist nichts, was mich traurig macht. Das ist nichts, wo ich mich jetzt überwinden muss, das zu erzählen. Aber nur so von so einem, frag nicht so dumm. Genau. Ja. Sollen wir das so abschließen?
Das
frag nicht so dumm.
Ja.
Und jetzt eine Frage für eine Freundin.
Was geht andere Leute was an oder nicht?
Stimmt.
War lustig. Wir haben gestern telefoniert, während die Nathalie auf der Straße unterwegs war. Und dann hat sie so einen Schockmoment gehabt und hat plötzlich aufgehört zu reden und ganz was anderes geredet und sagte, oh, hier kam mir gerade eine Frau entgegen, die hatte wirklich einen tiefen Ausschnitt. Also seitlich.
Nein, warte.
So.
Also erstmal kann ich sowieso nie telefonieren oder Sprachnachricht, ohne dass ich abgelenkt werde. Und dann lief die so, ich stand an der Ampel, die lief so an mir vorbei und hatte ein Sommerkleid an, wie sie es anhaben soll in diesem Wetter. Das soll sie alles so machen, auch ohne BH. Mache ich auch, weil es so heiß ist. Ich habe mich nur gewundert über den Seitenausschnitt unter der Achsel. Mhm. Der war so ganz tief und ganz breit. Und dann soll sie ja machen. Ich habe nur gedacht, eine falsche Bewegung oder einmal so ein Ruck, so, wenn sie sich zur Seite drehen muss. Und da wäre schon gefährlich. Und das hat mich kurz aus dem Konzept gebracht und musste dann kurz über was anderes reden. Und das habe ich richtig, wie so eine Perverse, habe ich es richtig so die ganze Zeit geguckt, wie die da langgelaufen ist und dachte so, krass. Okay.
Das geht, ja.
Ja, ne? Boah, ich sag, mir ist auch heiß. Also, okay. Soll sie ja machen, so, ne?
Genau.
Aber das hat mich aus dem Konzept gebracht. Und so, Unterschied aber, ich habe es ihr nicht gesagt. Ich hab's dir
gute
gesagt.
Gute Sache.
Ich hab's jetzt allen erzählt. Ja. Aber ich hab's mir nur gedacht.
Ja, und das ist die Frage für eine Freundin oder für uns. Was kann wer wann wo tragen? Haben wir da so Antworten für uns?
Also so angebracht, wenn es angebracht ist. Ich finde, bei der Hitze draußen ist alles angebracht. Nein, ich finde, Männer sollten sich auch was anziehen. Und jetzt nicht einfach oberkörperfrei über die Straße laufen. Das finde ich unangebracht.
Das ist wohl wahr.
Ich würde sagen, jeder kann tragen, was er will, wann er will, wo er will. Ich hatte aber auch eine Situation jetzt bei einer Familienfeier, wo ich überlegt habe, wo es ja auch ultra heiß war, ist ein Top mit so ein bisschen Seite, also bisschen, kann aber kein BH drunter tragen und ein kurzer Rock. Too much.
Auf einer Familienfeier?
Gefühlt, ja, mit so U50, 60.
Ich habe letztens einen Podcast gehört, da haben die drüber gesprochen, eine Influencerin wurde fast nicht ins Flugzeug gelassen, weil die irgendwie kurze Hose und Sport-BH anhatte.
Genau, Sport-BH war das
und,
Wort.
Ja, und
weil
dann,
man könnte es auch Top nennen.
Ja.
Finde ich jetzt übertrieben.
Ja.
Ja, pass auf, nee, das sagte dann sagten Flugbegleiterinnen oder andere Leute vom, weiß ich, wo die gearbeitet haben, meinten, das sind auch Hygienegründe. Einfach wenn du da so, gerade auch bei diesen Temperaturen, glaube ich, oder generell Hygienegründe, wenn du da so halbnackt, also ist ja quasi, also das muss kurz gewesen sein.
Aber wenn du dich komplett anziehst, dann ist ja noch alles durchgeschwitzt, dann ist ja eigentlich noch unhygienisch.
Ja, weiß ich nicht, man darf ja auch so bei einer Kletterhalle oder so, darfst du auch nicht barfuß klettern. Also manche Sachen, wo du auch nicht barfuß sein darfst, das sind ja dann auch so Hygienegründe. Und du kannst ja genauso gut schwitzige Socken haben. Und die haben eben gesagt, das hat was mit Hygienegründen einfach zu tun. Also das ist der Grund. So erstmal an sich hat man dann der vielleicht vor Ort nicht so erklärt, dass man es nachvollziehen kann. Aber so wie die das dann im Podcast aufgegriffen haben, habe ich gedacht, gut, das kann ich verstehen, die Begründung. Das finde ich jetzt erstmal legitim. Also ich meine, im Schwimmbad musst du ja auch bestimmte Sachen anhaben aus Hygienegründen und so, ne? Und dann sagte aber...
Das war eine andere Diskussion.
Ja, ich meine nur, es gibt solche Situationen, wo man jetzt sagt, aus dem und dem Grund muss man halt das und das anziehen. Und dann in diesem Podcast sagte einer so als Kommentar, dass man sich in Deutschland, dass viele irgendwie, also dass man sich auch aus Respekt so und so anzieht und dass manche dann nicht machen und manche legen da Wert drauf. Und das finde ich schon nachvollziehbar. Also wenn du jetzt zu einer feinen Sache gehst oder es ist irgendwie die Abschlussfeier oder Weihnachten oder sowas, dann macht die Kleidung ja schon den Vibe aus. Und auch nicht nur für dich selber, sondern auch für andere. Also wenn du mit anderen bist, die jetzt in Jogger sind, kreiert das ja schon eine andere Atmosphäre, als wenn die jetzt in Anzughose sind.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, jeder soll anziehen, auch was er will. Ich finde, in manchen Situationen ist es auch eine respektvolle Sache, sich irgendwie zu kleiden.
Mir ist es irgendwie echt egal, wie andere Leute sich anziehen, muss ich sagen.
Aber ihr zieht euch doch auch bestimmt an, wenn ihr einen Chorauftritt habt.
Da gibt es Chorkleidung, klar.
Das also, meine ich.
Ja, ja.
Da kommt jetzt auch keiner im Schlunz irgendwie daher und sagt, ich singe jetzt hier.
Mm-mm, du musst wirklich schwarz und lange Ärmel und alles.
Ja, aber
tragen.
Das meine ich ja. Es hat was schon mit Atmosphäre schaffen. Jetzt muss ich das Wort noch sagen können.
Ja.
Aber das ist ja wieder eine andere Situation als jetzt im Alltag.
Ja.
Ich glaube, das muss man auch unterscheiden.
Klar. Aber das meine ich ja nur. Im Alltag ist eigentlich fast egal.
Also wie gesagt, mir ist es im Alltag egal. Ich habe auch schon mal mit einer Frau geredet, die sagt, sie findet es schade, wenn die Leute im Theater oder wie auch immer sich heutzutage nicht mehr so schick anziehen. Das war immer, was du sagst, eine nette Atmosphäre, wenn die Leute so ein bisschen schick sind. Das ist mir persönlich echt wurscht, was andere Leute anhaben. Aber wenn ich was anhab, wo ich mich unwohl fühle, das kann mir wirklich die Petersilie verhageln.
Das ist aber dann auch der innere People-Pleaser, bei mir zumindest. Was jetzt diese Familienfeier angeht, wäre eigentlich schnurzpiepig egal gewesen. War trotzdem elegant.
Hat denn jemand was gesagt?
Ich hatte es nicht an.
Ach so, ach so. Ja. Hauptsache, der Frau war ein bisschen luftig.
Ja.
Ne? Damit schließen wir ab. Zu allerletzt, das war super interessant. Es war so ein bisschen Interview-Style heute. Ich hoffe, dass... jetzt für alle auch die zuhören, okay, aber ich fand es wirklich interessant und so einfach nochmal, ja, was bei manchen so dahinter steckt und na, dieses nicht alleine zu sein mit gewissen Situationen.
Hab mich low-key sehr informativ, also ja, richtig total. Gut, danke.
Ja, ja. Ich hoffe, ich konnte was teilen, was
ja, absolut.
Der eine oder andere noch nicht wusste.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du in dieser Hitze schwanger jetzt hier hingefunden hast. Man findet dich bei Instagram als
Antonia Wesselow. Das ist noch mein alter Modelname. Oh,
dann findet man dich so auch im Internet vielleicht.
Auf jeden Fall, ja. Einfach mal googeln.
Und wir sind donkhomimutti.podcast. Folgt uns allen, bewertet den Podcast mit 5 Sternen, teilt diese Folge für alle, für die es interessant sein könnte. Und wenn ihr die Wärmflasche eingefroren habt, kauft euch eine neue für den Winter.
Auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Cast Crew Audio und Podcast Produktion.